Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite die wunderbare Kim.
Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin, ich freue mich.
Wir sind in der Folge 39
ja.
Und der obligatorische Hinweis, wie immer, ne, stets bemüht,
richtig.
Wir recherchieren und ihr recherchiert nach und sagt uns dann hinterher, wo wir falsch gelegen haben könnten.
Oder ihr bedankt euch einfach, dass wir diese Frau sichtbar gemacht hatten, weil diese Frau habe ich zum Beispiel selber überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber ich wusste nicht, dass sie so heißt, aber ich habe den Film gesehen.
Hast du? Hidden Figures?
Yep.
Oh, ich habe ihn nämlich nicht gesehen, aber Daniel Masny, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat gesagt, Mensch, Kim, hier, per WhatsApp kam das so rüber, ne?
Ja.
Sag mal, erstens, warum lauft ihr nicht auf Audio Now? Und zweitens, was ist mit der Catherine Johnson? So, was für ein Ding, Catherine Johnson.
Die Catherine.
Fräulein. Frau, die war ja verheiratet. Und
Mrs. Catherine Johnson.
Yes.
Wer war sie denn? Sie lebt nicht mehr, ne?
Hä?
Wir müssen nee, auch mal wieder verstorben.
Die ist
noch gar nicht so lange tot.
Scheiße, die ist heute gestorben.
Wie heute?
Am 24.02.2020.
Was jetzt echt?
Echt jetzt.
Okay.
Also jetzt
während, wenn ihr das jetzt hört, ist das, wow. Ach du liebe Zeit, jetzt ist ein bisschen Spookiness, ne? Gerade am Start. Ist das jetzt wirklich so? Catherine Johnson. Haben wir gedacht,
24. Februar 2020.
Das heißt, sie ist heute gestorben. Wenn ihr diese Folge hört, liebe Menschen da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, wird natürlich der 24. Februar vorbei sein. Aber in diesem Moment sind wir gerade live dabei, wie wir erfahren, dass Catherine Johnson heute hoffentlich friedlich eingeschlafen ist. Wie alt ist sie denn geworden? Vielleicht hat sich jemand vertan.
Sie ist auf jeden Fall 102 Jahre alt geworden.
Oh mein Gott, siehst du? Sehr, sehr alt. Da darf man auch mal friedlich einschlafen. Was anderes bleibt einem auch nicht übrig mit 102, ne?
Nee.
Ne?
Mit du, also auf jeden Fall ein. Ist das eine US-amerikanische Mathematikerin, die dem,
gewesen.
Die dem Herrn Glenn gewesen, danke, geholfen hat, hochzufliegen zum Mond.
Du meinst mit einer Rakete ins All.
Richtig.
Das heißt nicht nur über die Wolken, sondern auch weit darüber hinaus.
Genau.
Eine Frau, die Astronautin war? Nein. Mathematikerin?
Mathematikerin, okay. Genau. Die wurde 26. August 2018 als jüngstes Kind von Joylet und Joshua Coleman geboren. 4 insgesamt hatten sie. Charles, Margaret und Oris. Und ihre Mutter war eine ehemalige Lehrerin, ihr Vater ein Farmer, der mitunter als Hausmeister im Greenbrier Hotel arbeitete. Schon sehr früh zeigte sich, sagt man, ihre Begeisterung für die Mathematik. Die hat irgendwie schon immer als Kleinkind ihre Schritte gezählt und wie weit ist es von der Haustür zur Wohnung, so nach dem Motto.
Die Faszination für Zahlen.
Von unserem Haus zur Kirche, nicht zur Wohnung, Entschuldigung.
Naja, kann ja trotzdem Haustür und Wohnung, egal. Ja?
Ja, und dann hat sie einmal ihren Bruder zur Schule begleitet und die Lehrer waren ganz erstaunt, dass sie schon lesen konnte. Und dann durfte sie auch am Unterricht mit teilnehmen. Und als sie dann 6 Jahre alt war, konnte sie direkt in die zweite Klasse springen.
Die müssen wir sagen, dass sie schwarz war?
Ja, gut. Afroamerikanerin.
Hast du schon gesagt?
Habe ich das nicht gesagt?
Weiß ich nicht.
US-Amerikanerin, nee.
Du hast US-Amerikanerin.
Afrikanischer, afroamerikanischer Abstammung. Dann übersprangen sie ein weiteres Mal eine Klasse, denn es wurde zu Beginn des 5. Schuljahres eine neue kleine Schule mit nur wenigen Lehrern eröffnet. Und die besten 5 Klässler, unter ihnen natürlich dann die Catherine, wurden direkt als 6. Klasse zusammengefasst.
Mhm.
Und ihr Vater, der selbst die Schule nach der 6. Klasse abgebrochen hatte, legte sehr großen Wert darauf, dass die Kinder eine gute Bildung abbekommen. Und für Afroamerikaner gab es in White Sulphur Springs nur Schulen, die nach der 8. Klasse endeten, weshalb Coleman die Geschwister an einer afroamerikanischen Highschool des West Virginia College Institute anmeldete, die allerdings sage und schreibe 200 Kilometer entfernt war.
Wow.
Genau, und aus diesem Grund,
ja, weit.
Und aus diesem Grund zogen Catherine, ihre Geschwister und die Mutter jeden September nach Institute, West Virginia, wo ihre Mutter dann als Dienstmädchen arbeitete, während der Vater dann aber zu Hause blieb.
Okay.
Ja, und da sie 2 Klassen übersprungen hatte, kam Catherine bereits mit 10 Jahren in die High School. Die Lehrer unterstützten und förderten sie. Und der Direktor Sherman A. Guss begleitete sie oft auf dem Heimweg und lehrte ihr da die Sternkonstellation, wodurch eigentlich ihr Interesse dann für die Astronomie geweckt wurde.
Mhm. Aber wir reden von den, jetzt, wenn ich richtig rechnen kann, 30er Jahren.
Richtig.
Ja, das ist...
Mit 14 wechselte sie schließlich auf das West Virginia College, für das sie dann ein Stipendium erhalten hatte.
Mhm.
Und im 2. Jahr bot der Dozent Herr Dr. William W. Shevelin Clider weiterführende Kurse in höherer Mathematik an, um ihr zu helfen, in die Forschung gehen zu können.
Mhm.
Und Catherine belegte dann als einzige Schülerin die analytische Geometrie, ein Teilgebiet der Geometrie, das algebraische Hilfsmittel zur Lösung geometrischer Probleme bereitstellt. Und sie ermöglicht es in vielen Fällen, geometrische Aufgabenstellungen rein rechnerisch zu lösen, ohne die Anschauung zu Hilfe zu nehmen. Sie studierte dann französische Mathematik im Hauptfach und schloss mit...
Französische Mathematik?
Ja, und schloss mit 18 Jahren ihren Bachelor of Science in beiden Fächern im Jahr 37 mit Auszeichnung ab.
Krass.
Richtig krass.
Französische Mathematik ist offensichtlich anders als der Rest.
So. Sie hat dann...
Aber ja, du willst auf die Frage nicht eingehen, weil du es auch nicht sagen kannst. Ist auch irgendwie logisch.
Also welche Frage war denn das? Du hast
meine
zwar
Frage ist, was ist französische Mathematik?
Hä? Nein, Französisch und Mathematik.
Französisch.
Ich habe Französisch und ich nuschel heute. Scheiße.
Kannst du ein bisschen mehr enunciaten, please?
Oh Mann.
Nein,
okay,
alles
also
gut.
Sie jetzt studierte Französisch. Und
Mathematik.
Ich mache jetzt auch aus jedem Konsonant einen Absprungkonsonant. Im Hauptfach und schloss mit 18 Jahren mit einem Bachelor of Science in beiden Fächern im Jahr 1937 mit Auszeichnung ab.
So. Das Mädchen ist Pleatsch.
Richtig, Pleatsch. 2 Jahre später heiratete sie James Francis Goble, mit dem sie dann 3 Töchter, Constance, Joylette und Kathy hatte. Leider starb ihr Mann 1956, also ein paar Jährchen später, sie hatten sich dann doch an einem Gehirntumor und 3 Jahre später heiratete sie dann Leutnant Colonel James A. Johnsons, einen Veteran aus dem Koreakrieg.
Ich glaube, das war auch, soweit ich mich erinnern kann, in dem Film zu sehen.
Mhm.
Aber vor allem, dass es auf da, wo sie dann arbeitete, keine Damentoilette gab.
Ja, klar, logisch.
Das, ja, schön.
Kennen wir, glaube ich, auch noch aus dem Buch von Sheryl Sandberg, wo sie halt auch bei Kundentermin ist und dann fragt, Mensch, kann ich jetzt kurz mal aufs Örtchen? Wir haben gar keine Toilette für Frauen. Ach so, ja.
Ruth Ginsburg ging es genauso, die stellen wir ja auch noch vor, habe ich in der Liste gesehen.
Mhm.
Ja. Sieht man dann alles immer schön in den Filmen, die dazugehören.
Also ich springe nochmal zurück. Mhm. Ne? Erst hatte sie genauso wie ihre Mutter als Lehrerin gearbeitet. Sie unterrichtete Mathematik und Französisch.
Sehr schön hast du das gemacht.
Ja, dann nicht, dass es französische Mathematik dann wieder heißt. An verschiedenen Elementary Schools und High Schools. 1940 erhielt sie dann das Angebot an ihre Alma Mater, also dort, wo sie ihren Bachelor abgeschlossen hatte, ein postgraduales Studium zu absolvieren. musste aber aufgrund der eben genannten Krebserkrankung des Ehemannes aufgeben und ihre Lehrertätigkeit wieder aufnehmen. Und 1952 hörte sie dann erstmals von ihrer Schwester in Newport News, dass es für schwarze Mathematikerinnen neue Karrieremöglichkeiten am nahegelegenen Langley Research Center gab. Also auf jeden Fall ist die Forschungseinrichtung der amerikanischen Raumfahrt. Heute habe ich es irgendwie. Also heute ist so ein bisschen so um Kasper mit meiner Zunge. ist eine Forschungseinrichtung der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in Hampton, Virginia. Es wurde 1917 noch unter der Leitung der NASA, also Langley Memorial Aeronautical Laboratory.
Das hast du sehr schön gesagt. Das erinnert mich ein bisschen an Evelyn Hamann gerade. Wordsworth, wie du dir spürst.
Genau. So, und im Jahr 1953 begann sie ihre NASA-Karriere. Zunächst bei der Vorgängerorganisation, ne, wie eben schon genannt.
Ja.
NACA. Auf Deutsch, als Rechnerin oder NASA, als Rechnerin in der West Area Computing Unit. Ihre Aufgabe bestand zunächst darin, Daten aus Windkanalexperimenten mit Hilfe mathematischer Formeln zu berechnen und grafisch darzustellen. Und sie wertete auch Flugschreiber aus. So, und die schwarzen Mathematikerinnen wurden von Catherine als Computer in Röcken bezeichnet.
Verstehe.
Ja. Mhm. Die hatten aufgrund der in den USA praktizierten Rassentrennung ein von ihren weißen Kolleginnen gesondertes Büro und konnten an andere Abteilungen ausgeliehen werden. So, und auf genau diese Art und Weise ist Catherine dann nach nur 2 Wochen mit einer Kollegin zunächst befristet in die Abteilung der Flugforschung, die bis dahin ausschließlich aus weißen Männern bestand,
genau,
ausgeliehen worden. Anders als die anderen Computer stellte Catherine Fragen, also sie sagt da auch, dass
Computer Frauen, als also
die Frauen,
die Rechner.
Genau, also die Frauen waren, ja nee, sie hat ja immer gesagt, die Kolleginnen.
Ach nur.
Computer in Röcken. So, und sie sagt halt, die ganzen Frauen waren immer nur ausführend und haben nie Fragen gestellt. Die haben auch nicht hinterfragt.
Okay.
Und sie war nun jetzt,
Aber sie war doch gleichgestellt mit den weißen Männern, oder nicht?
Du hast sie war gar nicht gleichgestellt. Also, nee, also durch die Rassentrennung. Also sie war schon mal nochmal getrennt.
Nee, ich meine, aber inhaltlich jetzt.
Inhaltlich.
Genau, sie wurde entliehen in diese Abteilung, wo nur die Männer waren.
Nee, wo im Endeffekt eigentlich die weißen Frauen waren.
Ah, okay.
Genau, und anders als die anderen Computer, also als die anderen Frauen, stellte Catherine Fragen, wollte Zusammenhänge und Hintergründe wissen und bestand darauf, an den Briefings der Abteilung teilzunehmen, die aber bislang nur den Männern vorbehalten
Alles
waren.
Alles klar, I got it now.
Mhm. Ja, ich habe bitte in der Zeile verrutscht. Und Catherine erkundigte sich dann, ob es Frauen verboten war, daran teilzunehmen. Ja, und sie kriegte daraufhin kein Nein und hat dann gesagt, so, alles klar, dann bin ich jetzt als erste Frau bei den Briefings dabei. Und sie sagte auch noch, die Frauen taten, was man ihnen sagte, sie stellten keine Fragen und gingen nicht über ihre Aufgaben hinaus. Ich hakte nach, ich wollte wissen, warum. Sie gewöhnten sich daran, dass ich Fragen stellte und dass ich die einzige Frau war, also die weißen Männer. Ja, und durch viele Erkenntnisse in analytischer Geometrie machte Catherine sich schnell unentbehrlich wie ihre neuen Kollegen, die nach Ablauf der Frist vergaßen, mich wieder abzugeben.
Mhm.
Ja. Sie war die einzige.
Wie unangenehm für sie.
Ja, wie gut.
Ja,
wie gut.
Also das war genau. Ironisch gemeint.
Ach so. Heute habe ich es auch nicht so mit Ironie.
Pass auf, mein Kollege oben, Ilja, geschätzter Kollege Ilja, hat oben so ein kleines Ding, so ein Schildchen, das selbst gebastelt ist. Und da oben dran ist ein Schild, da steht Hashtag Ironie, weil er manchmal das Gesicht nicht verzieht, was er ja sowieso selten tut. Aber man weiß dann auch nicht, meint er das jetzt wirklich ernst oder nicht? Und dann hält er dieses Schild hoch. Das ist eine kleine Anekdote aus dem Büroalltag von Studio 71.
Okay.
Aber fahre fort. Da hast du jetzt kurz Zeit gewonnen.
Sie war damals die einzige Frau, ne, die den Sprung von den Computern in eine andere Abteilung schaffte.
Ich erinnere mich, wenn ich kurz einschieben darf, in diesem Film gab es eine riesengroße Tafel und da konnte man nicht einfach nur irgendwie so im Stehen mal so dran schreiben, sondern man musste dann nach oben klettern und dann irgendwelche Formeln weitermachen und dann hat sie dann nach Feierabend ist sie dann noch da geblieben und hat gerechnet und gemacht und getan und ist dann mit der Kreide irgendwie auf eine Leiter gestiegen. Vielleicht erinnere ich das falsch, aber das könnt ihr da draußen dann ja nochmal nachschauen in dem Film Hidden Figures, der übrigens auch einen Oscar bekommen hat, wenn ich mich auch korrekt erinnere.
Ich hoffe, dass du dich korrekt erinnerst. Mhm. Ich habe es nicht parat.
Ich gucke gleich mal.
So, 1958 wurde die NASA zur NASA. Da es noch keine Fachbücher zum Thema Weltraumfahrt gab, mussten Catherine und ihre Kollegen improvisieren und streckenweise die Bücher selbst schreiben.
Mhm.
Und so kam es dann, dass sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Ted Skopinski die theoretische Abhandlung, ich weiß nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, deswegen mache ich es jetzt auf Deutsch, die Bestimmung des Azimutalwinkels beim Brennschluss, um einen Satelliten über eine ausgewählte Position der Erde zu platzieren.
Mhm.
Es war ihre erste wissenschaftliche Veröffentlichung und auch das erste Mal, dass eine Frau dieser Abteilung offiziell als Mitautorin namentlich genannt wurde. Und erst wollte das der Vorgesetzte nicht, aber sie schreibt oder sagt, ich arbeitete mit Ted Skopinski zusammen und er wollte uns verlassen und nach Houston gehen. Aber unser Vorgesetzter Pearson, kein Fan von Frauen, drängte ihn, zuerst den Bericht zu beenden, an dem wir arbeiteten. Schließlich sagte Ted zu ihm, Catherine soll den Bericht zu Ende schreiben. Sie hat sowieso die meiste Arbeit gemacht. Ted ließ Pearson keine Wahl. Ich stellte den Bericht fertig und mein Name stand darauf und das war das erste Mal, dass eine Frau unserer Abteilung ihren Namen auf etwas stehen hatte.
Oh, wenn ich kurz nachreichen darf,
bitte.
Es gab nur 3 Nominierungen, es gab keine Auszeichnung, Oscar.
Aber immerhin Nominierung.
Mhm. Bester Film, beste Nebendarstellerin, beste, ja, habe ich jetzt auch gerade nicht mehr auf. Also ist auf jeden Fall in den guten Kategorien.
Mhm.
Ja, und das war, um jetzt, ich habe es jetzt gar nicht gewürdigt, ne? Catherine hat einen Namen auf einem Papier mit eigens errechneten und Ergebnissen dann sozusagen ihrem Namen zuordnen können.
Dürfen, ne?
Dürfen.
Also das war vorher schon so, dass die Frauen das ja genauso berechnet haben, nur dass sie es halt nie, dass sie nie genannt werden durften. Also es ist so ein bisschen wie wenn ein Professor, also lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ein Professor ein Buch veröffentlicht, eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist und die ganzen Studenten oder im Falle einer Bekannten die ganzen Assistenzärzte das Buch mit kreieren, gestalten und am Ende steht aber nur sein Name drauf und es gilt dann eine Danksagung an das Klinikum.
Wenn es hochkommt, steht da hinten noch et al.
Ja, genau. Also diese Abhandlung diente als theoretische Grundlage für die bemannte Weltraumfahrt und Catherines Berechnungen ermöglichten den Erfolg von Alan Shepard, der im Rahmen der Mission Mercury Redstone 3 1961 den zweiten bemannten Flug in der Geschichte der Raumfahrt absolvierte. Ein Jahr später bat der Astronaut John Glenn sie, die inzwischen von einem Computer berechneten Umlaufbahn seines Fluges im Rahmen der Mission Mercury Atlas 6 zu überprüfen, da er den Fähigkeiten Johnsons mehr vertraute. Auf diese Weise war Johnson auch an der ersten Erdumrundung eines amerikanischen Astronauten beteiligt. Gegen Ende der 60er berechnete Johnson die korrekte Umlaufbahn für die Apollo 11 Raumfahrtmission und trug damit entscheidend zum Erfolg der ersten Mondlandung bei.
Wow. Und ja. Diese Frau kannte man tatsächlich bis zu diesem Film, hatte man die nicht auf dem Schirm. Nee. Ne? Jeder kennt irgendwie mal einen Mann, der irgendwas berechnet hat. Zumindest hat man davon schon mal gehört, aber Catherine Johnson, zumal das ja auch ein Name ist wie Käthe Müller, sage ich mal. kein ungewöhnlicher Name.
Ja.
Den hatte niemand auf dem Schirm. Also
ja,
und zumal auch, eine schwarze Frau
ja.
in diesem Jahrzehnt.
Und auch so schlau, weil sie für den Fall eines Computerausfalls zum Beispiel ein manuelles Navigationsschema mit Orientierung an Fixsternen entwickelte. Mhm. Auch als Apollo 13 nach der Explosion des Treibstofftanks und des dadurch erzwungenen Abschaltens des Navigationscomputers unplanmäßig zur Erde zurückkehren musste, stellte Catherine Johnson die Berechnung für den Rückweg an und sie selbst meinte dann aber, ja, ich bin ehrlich gesagt oftmals nach meiner Intuition vorgegangen, da vieles ja noch so, ja, unerfahren, unerprobt war.
Ein Mathematiker, der Intuition hat. Das ist schon eine Mathematikerin, die ihrer Intuition folgt. Also grundsätzlich ist das ja eher ein etwas, was in der Mathematik nicht erlaubt ist, ne?
Ja, ja.
Und
wahrscheinlich hat sie es dann aber hinterher zumindest aufgeschrieben in Formeln. Und bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 86 wirkte Johnson darüber hinaus an der ersten Phase des Space Shuttle Programms mit.
Wow. Bam, ja. Bam, bam. Und genau. Dann nebenbei noch 3 Kinder, ne?
Und nach ihrer Pensionierung, genau, nebenbei noch 3 Kinder. Und nach ihrer Pensionierung nahm sie weiterhin an Veranstaltungen teil und blieb in Kontakt mit Schulen und Universitäten, wo sie Schüler und Studenten ermutigte, Naturwissenschaften zu studieren und entsprechende Berufe zu ergreifen. Und sie hielt natürlich auch weiterhin Kontakt mit den Astronauten und Angestellten der NASA. Das war eine sehr spannende Frau, aber aufgrund meines akuten Zeitmangels war ich nicht in der Lage zu mehr Recherche. Ich hoffe, ich habe sie aber immerhin sichtbar gemacht.
Es ist voll okay. Es wird eine sehr kurze Folge werden, oder ist schon eine. Ich finde, wir sollten sie nochmal kurz würdigen, weil es ist tatsächlich so, dass sie heute gestorben ist. Mhm. Und sie lebt in den USA. Das heißt, wir haben erst nachmittags. Das heißt, es muss jetzt wirklich vor ein paar Stunden passiert sein. Wahnsinn. 102-jährig. Jemand,
heftig.
Der einen starken Willen hat. In dem Film selber habe ich sie als sehr resolut, aber jetzt auch nicht so bossy in Erinnerung, sondern schon jemand, ne, wir haben ja jetzt das Vergnügen gehabt neulich, Lore Maria Peschel-Gutzeit persönlich kennenzulernen.
Übrigens, ich hatte heute ein Gespräch mit der RMS aus Hamburg und die haben sich unseren Podcast angehört und meinten, ich hab den Namen auswendig gelernt. Ich so, stopp mal, worum geht's denn? Ja, Lore Maria Peschel-Gutzeit. Die droppt ihr jetzt in jeder Folge.
Ja. RMS muss man vielleicht für die unwissenden Hörerinnen und Hörer mal kurz sagen, Radio Marketing Services, ein Vermarkter von unter anderem Podcasts.
Richtig.
Und
ja, der Number
und Werbeplätzen
im
Radio.
Radiovermarktung geht, genau.
Ja, das geht uns so leicht jetzt über die Lippen. Ne? Was ich sagen wollte, ist, dass Lore für mich sehr, oder für uns, sicherlich für dich auch, sehr, sehr ruhig und nicht so, ich muss jetzt mal hier meine Meinung sagen, sondern die stets freundlich blieb, sehr klar in der Aussage.
Bleibt,
genau, also jetzt vor allem in ihrer Laufbahn, ne? In den 50er, 60er, 70er Jahren, wo man ja nochmal mehr kämpfen musste als Frau, ist mir Katherine Johnson eher als sich nicht abwimmeln lassen, so, die hatte sowas Angela Merkel-mäßiges, finde ich so. Immer wieder, Entschuldigung, nee, also ich habe da nochmal eine Frage und das geht irgendwie so nicht und Blicke ist mir jetzt gerade egal, dass mich alle Leute anschauen, wenn ich aufstehe, mal kurz rechts und links, sorry, ich habe eine Frage, die werde ich ja wohl stellen dürfen. Schon jemand, der etwas resoluter rüberkam in dem Film, als eine Lore, wie sie mir in meinem, so auch wie sie sich beschrieben hat in dem Buch, entschuldigt bitte da draußen, aber wir müssen immer wieder Lore sagen, weil von der Frau kann man so wahnsinnig viel erzählen und wir haben ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit hier. Ich fand die Catherine-Figur in dem Film nach einer wahren Begebenheit wahnsinnig beeindruckend, weil man weiß doch selber, wie das ist, ne, wenn man sich irgendwie als Außenseiter fühlt, zumal man sich auch nicht vorstellen kann, wie das gewesen sein muss in den 50er, 60er Jahren mit der Rassentrennung und dann Abgesandte ist und da mal ausgeliehen wird und eigentlich voll den Plan hat und genau weiß, man darf irgendwie nicht drüber diese Grenze überschreiten. Das war ihr in dem Fall aber wirklich scheißegal, weil sie wusste,
also
sie hatte
halt
die richtige Frage für dieses Problem.
Und sich nicht entmutigen lassen, ne? Von vielleicht Menschen um dich herum, die irgendwie Tölpel sind und also tatsächlich sich involvieren, einbringen und ja.
Hatte sie nicht noch ein Kind bekommen mit ihrem zweiten Ehemann? Das weiß ich nicht mehr ganz aus dem Film. Kann sein, dass es dann darum nochmal ging. Möchte ich eigentlich, na, also erstmal drei Kinder und dann finde mal einen Mann, der diese drei Kinder auch nochmal mit aufnimmt. Und im Übrigen, ich arbeite für die NASA, du Schatz. Und dann ging es, glaube ich, nochmal darum, ob es ein viertes Kind geben sollte, ja oder nein. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ich finde es super, dass, wer hat sie nochmal vorgeschlagen?
Daniel Masny.
Daniel, vielen Dank, dass du Catherine vorgeschlagen hast. Und danke dir, liebe Kim, dass du sie vorgestellt hast.
Sehr gerne. Ich danke und ich muss korrigieren, die ist nicht 102 geworden, sondern 101.
Okay.
Weil die hat...
Hat im August Geburtstag.
Ja, genau. Das kommt ja gar nicht hin, ne?
Danke für Catherine und das nächste Mal. Wir bleiben bei Lore Maria Peschel-Gutzeit und einer Frau, die ein großes Vorbild für Lore war. Also das nächste Mal stelle ich dir und euch da draußen nämlich Bertha Benz vor.
Geil, da freue ich mich schon drauf.
Die Clara Schumann der Automobilindustrie, sage ich mal so.
Ja.
Warum? sage ich dann beim nächsten Mal.
Schön, angeteasert. Jo. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die nächste Folge.
Mit Bertha Benz und Kim und Katrin.
Vielen Dank an alle
Vielen Dank
draußen.
Fürs Zuhören.
Bis dann.
Tschüss.